Ja? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja. Danke. Ah, das ist ein Mikrofon. Ah, okay. Ich dachte schon, wo ist das Mikrofon? Bevor wir loslegen mit der Predigt, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dich. Du bist so ein großer König, Herr, und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf, dass ich zu dir gehöre, dass ich in deinem Reich bin und die Ewigkeit mit dir verbringen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du heute dich verherrlichst, dass du dich groß machst, dass du zeigst, dich offenbarst, wer du bist durch dein Wort, dass wir erkennen, was für ein mächtiger König du bist und gleichzeitig auch, was für ein liebevoller König und dass du für uns bist. Jesus, offenbare dich, dass wir dich anbeten, dass wir dich lieben, dass wir dir glauben. Mehre unseren Glauben, Herr. Zeig uns dich, dass unser Glaube groß wird. Richte unser Blick auf dich, dass wir dir vertrauen. Wirke du in unseren Herzen, wirke du durch dein Wort. Wirke durch das Evangelium. Dein Evangelium ist die Kraft, Herr, zum Heil. Und ich bitte dich, dass du heute wirkst und dich verherrlichst. Amen. Der Text von heute ist in Matthäus 8, 1 bis 13. Und ja, ich lese erst den Text. Matthäus 8, 1 bis 13. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. In dem Text heute sind zwei unterschiedliche Begebenheiten, aber die haben inhaltlich eine sehr große Nähe. Da ist inhaltlich ein großer Zusammenhang, denn es sind zwei Kranke, einer ist unrein und einer ist gelähmt, und beide oder in beiden Begebenheiten wird uns von großem Glauben berichtet. Uns wird berichtet, dass zwei Menschen wirklich ganz starken, großen, tiefen, reichen Glauben hatten. Und die Frage auch, mit der wir uns heute beschäftigen, ist: Was ist der Grund dafür, dass sie so großen Glauben haben? Was ist der Grund dafür, dass einer sagen kann: Wenn du willst, kannst du mich reinigen? Ich bin fest davon überzeugt, wenn du willst, kannst du es machen. Jesus, komm gar nicht zu mir, sag nur ein Wort. Das reicht. So eine feste Überzeugung. So ein festes Vertrauen. Woher kommt dieses Vertrauen? Und wir werden sehen, dass es daher kommt, dass er erkannt hat, wer Jesus ist. Dass er erkannt hat, dass Jesus ein König ist und dieser König Vollmacht hat. Daher kommt ein großes Vertrauen. Er wusste, Jesus ist ein König, der Vollmacht hat. Und um diesen Jesus geht es heute. Wir wollen den Fokus auf Jesus legen, wer er ist, speziell als König. Und die Folge wird sein, wenn Gott sich erbarmt und wirkt, dass unser Glaube groß wird. Wir wollen nicht einfach nur den Text anschauen und so ein bisschen sagen, dann sehen, ja, der hat einen großen Glauben und dann denken wir alle, ja, ich hatte eigentlich nicht so einen großen Glauben und ich hätte auch gern so einen großen Glauben, da sind wir so ein bisschen beschämt oder so und dann würden wir uns so gern freuen, hätten wir auch so einen großen Glauben. Das will ich heute nicht so machen, sondern wir wollen uns wirklich den Grund anschauen. Ich will einen Grund geben für ein großes Vertrauen, dass wirklich Jesus vertrauenswürdig ist. Und wir schauen uns im Ersten an, dass Jesus reinigen kann. Jesus kann reinigen. Und zweitens, Jesus ist der König mit Vollmacht. Und alles, was heute gesagt wird, trägt dazu bei, dass wir Jesus vertrauen und ihn anbeten für den, der er ist. Und der Text ist groß. Wir können nicht auf alles eingehen, sage ich im Voraus. Manchmal ist es gut, speziell auf ein paar kleine Wörter, ein paar Sätze einzugehen. Aber manchmal ist es auch gut, so überblickend über einen Text zu predigen. Und ich weiß, dass der Ewald im Matthäus-Evangelium predigt. Und vielleicht seid ihr ja in ein paar Jahren auch Matthäus 8 dann. Dann kann er genauer darüber predigen. Ich sage erst, bevor wir wieder zum Text kommen, sage ich erst kurz, wie es dazu kam. Wo befinden wir uns gerade? Und zwar, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat er eine Botschaft gehabt. Und es steht in Matthäus 4, Vers 17, da steht, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sagt, kehrt alle um, ändert eure Gedanken. Warum? Ja, weil das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes kommt. Er hat das Reich Gottes verkündigt und gesagt, deswegen müsst ihr eure Gedanken ändern. Ihr müsst umkehren von eurem normalen Lebensstil. Ihr müsst verändert werden. Und er hat also das Reich Gottes verkündigt. Das war seine Botschaft. Und in Vers 23, ich lese Vers 23, da steht, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches. Das bedeutet, die frohe Botschaft ist die Botschaft von Gottes Königreich. Das ist die frohe Botschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber wenn ihr jetzt irgendwelchen Freunden geht oder vielleicht ist ja hier einer drin, der noch kein Christ ist, der vielleicht einfach mal hier zu Besuch kam, und wenn man dann sagt, hey, guck mal, ich verkünde dir eine richtig gute Botschaft. Jesus regiert als König, sein Königreich kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, dass dann eure Freunde oder jetzt hier irgendjemand sagt, wow, Hammer, ja, das ist mal eine gute Nachricht. Boah, das ist die beste Nachricht, die ich hier gehört habe. Danke, dass du es mir gesagt hast. Also, ich habe das noch nicht so erlebt. Und deswegen müssen wir verstehen, was ist eigentlich das Königreich Gottes? Was ist, wenn das Königreich Gottes kommt? Was passiert dann? Ich sage es nur in ein paar wenigen Worten, es ist sehr reich, die ganze Schrift verkündigt Jesus als König und Gottes Königreich. Ich sage ein paar Stichpunkte, es ist viel tiefer und viel reicher, aber ich sage ein paar. Es ist Gerechtigkeit, es ist Friede und es ist Freude, so wie es auch in Römer 14 steht. Nur kurz, bedeutet Gerechtigkeit, es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Auch für mich persönlich, es gibt niemand, der mir Schlechtes tut. Keine Freunde, niemand aus der Familie, nicht vom Staat, nicht vom Satan, von niemandem. Von niemand wird mir Ungerechtigkeit getan. Erstmal so. Und ich habe Frieden. Es ist nicht nur abseits von Krieg, es ist Frieden meiner Seele, Frieden mit Gott. Ich habe Frieden, tiefen Frieden meiner Seele, den die Welt nicht geben kann. Und ich habe eine große Freude an Gott selbst. Unaussprechliche, kostbare Freude, die noch in keines Menschen Herzen gekommen ist, außer für die, die Gott kennen. Das ist Gottes Reich. Und das ist eine gute Botschaft. Es ist noch viel tiefer, aber das ist in aller Knappheit ist gesagt. Und jetzt ist die Sache, ja toll, ich will auch in so ein Reich. Ich will auch Frieden mit Gott haben. Ich will auch Gerechtigkeit haben. Ich will nicht, dass mir Leid zugefügt wird. Aber da gibt es nur ein Problem. Und es sagt Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 20, da sagt er, Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus sagt jetzt, schaut mal, das ist wunderbar, aber ihr müsst gerecht sein. Eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten, diejenigen, die das Wort Gottes ganz ernst genommen haben, die ganz stark danach leben wollten, es muss weit übertreffen, eure Gerechtigkeit. Ihr müsst sie weit übertreffen, sonst kommt ihr nicht in das Himmelreich hinein. Ihr habt da keinen Platz. Ihr habt keinen Platz in diesem Himmelreich. Er sagt auch in Matthäus 5, Vers 48, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen vollkommen sein, wie der Vater selbst, wie Gott selbst. Warum? Weil es ein Reich ist, wo Gerechtigkeit herrscht, Frieden und Freude. Aber wenn ich nicht gerecht bin und in dieses Reich komme, wo eigentlich über Gerechtigkeit herrscht, dann bin ich ein Unruhestifter. Ich komme und stifte Ungerechtigkeit. Ich fange an zu belügen, zu klauen, Gott zu lästern. Wenn ihr jetzt alle hier gerecht werdet und ich komme hier rein und ich bin der einzige Ungerechtigkeit, dann herrscht hier keine Gerechtigkeit mehr. Das bedeutet, ich habe keinen Platz. Ich muss zwingendermaßen aus diesem Reich ausgewiesen werden, damit da Gerechtigkeit herrscht. Ich habe keinen Platz da. Ich habe auch keinen Platz da, wenn ich Krieg stifte, wenn ich Leid hinzufüge. Ich habe keinen Platz, weil das ein Reich ist, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Friede herrscht, wo Freude herrscht. Und wenn ich Streit, Trauer verbreite, dann habe ich da keinen Platz. Deswegen sagt Jesus, ihr kommt da nicht rein. Wenn ihr so seid, kommt ihr da nicht rein. Da ist eine schlechte Botschaft dabei. Auch in der Bergpredigt. Und das ist eine der Funktionen der Bergpredigt, uns von unserer Sünde zu überführen. Und wir sehen dann, dass Jesus in der Bergpredigt anfängt, die Botschaft der Bibel zu verdeutlichen und zu sagen, was bedeutet es eigentlich? Und er macht die innerliche Sünde, die nicht sichtbar ist, kehrt er nach außen. Dass wir als Menschen verstehen, was ist Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Wie schlimm ist für Gott Sünde? Und er sagt, schau mal, du musst nicht nur jemanden umbringen, dass du Mord begangen hast. Du musst nur jemanden hassen. Du musst nur jemanden beleidigen. Das ist schon Mord. Dann hast du schon keinen Anteil in diesem Reich. Er macht das Innerliche, was verborgen ist, was die Leute gedacht haben, ich bin nicht so sündig, bring das zum Vorschein. Er sagt, du musst nicht nur erst Ehebruch begehen. Wenn du schon im Herzen nach einem anderen Geschlecht, nach einem anderen Partner Gelüste hast, dann bist du schon ein Ehebrecher, hast schon Ehebruch begangen. Er bringt das Innerliche nach außen. Und nach dieser Bergpredigt kommt er vom Berg runter und dann kommt jetzt dieser Text von Matthäus 8, direkt nach der Bergpredigt. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und dann nach dieser Predigt, jetzt kommt was Erstaunliches, da steht, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder. Ja, wie kann das sein? Und siehe, ein Aussätziger kommt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch verrückt. Wie kann nach so einer Predigt, nachdem Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen, wenn er gesagt hat, ihr müsst vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel. Jetzt kommt ein Aussätziger. Das kann doch gar nicht sein. Wie passen das zusammen? Und damit wir verstehen, warum ist es denn so erstaunlich, dass es heißt, und sieh, da kommt auf einmal ein Aussätziger. Warum ist es so erstaunlich? Müssen wir erst verstehen, was es bedeutet, ein Aussätziger zu sein. Warum ist es so erstaunlich? Warum kann es eigentlich nicht sein, dass jetzt ein Erstaunlicher direkt zu Jesus kommt und Jesus mit ihm redet? Und dazu sage ich jetzt, was Aussatz ist. Im Alten Testament, in 3. Mose 13 bis 15, wird uns davon berichtet, von Aussatz. Und früher war Aussatz zur Zeit des Alten Testaments meistens eigentlich nur, wie es da beschrieben wird, so ein starker Hautausschlag. Ein ganz, ganz starker Hautausschlag, der sich auch über den ganzen Körper, der den ganzen Körper befallen konnte, musste aber nicht sein, und dann bekommt man Flecken, das juckt und die Haare verfärben sich und es ist ansteckend, und deshalb wurden die, ja, dann gab es halt bestimmte Konsequenzen. Aber zur Zeit von Jesus, da gab es auch schon die Krankheit, die Leprakrankheit. Einige von euch haben bestimmt davon gehört, von Leprakranken, und es ist auch man weiß nicht genau, ist es jetzt ein, hat er nur Ausschlag gehabt oder hat er Lepra gehabt? Viele denken auch, dass er hat auch wirklich Lepra gehabt, weil die Krankheit zu dieser Zeit weit verbreitet war, als Jesus da gelebt hat in Israel. Und auch Lepra ist auch eine Hautkrankheit, wo man erst auch so Flecken kriegt, aber die Flecken ist nicht das Einzige, sondern einem wachsen auch Geschwüre. Es kann sein, die wachsen dir an der Hand, die wachsen dir irgendwo am Kopf. Manchmal haben die ganz viele kleine Geschwüre im Gesicht oder irgendwo am Körper. Wachsen so unförmige Geschwüre, es sieht so ganz eklig aus. Ich wollte eigentlich auch Bilder zeigen, aber es ist echt, ich weiß nicht, ob ich das so jedem zumuten kann. Das könnt ihr vielleicht dann zu Hause selber anschauen. Und es ist nicht nur, dass sie dann Hautausschlag haben, die Haut sich verfärbt. Es ist auch nicht nur, dass Geschwüre an einem wachsen, sondern viele kennen es auch so, dass die verstümmelt sind. Dass Leprakrank irgendwie ein Finger fehlt oder viele Finger oder irgendwie die Zehen oder sogar manchmal ganzer Fuß oder die Nase ist irgendwie so halb ab. Und man denkt oft, ist so weit verbreitet, dass wenn man Lepra hat, dann fallen dir irgendwie mit der Zeit irgendwie deine Glieder ab oder so. Aber das stimmt nicht, sondern Lepra attackiert dein Nervensystem und du fängst mit der Zeit an, nichts mehr zu spüren. Und wenn du nichts mehr spürst, ich als gesunder Mensch, wenn ich enge Schuhe anhab und die passen mir nicht und dann kriege ich eine Blase, ich war mal wandern, Zugspitze, dann hatte ich 8 Blasen am Fuß und das habe ich deutlich gemerkt und die Schuhe habe ich nicht mehr angezogen. Aber wäre ich ein Leprakranker, hätte ich das nicht gespürt. Und ich wäre einfach weitergelaufen. Und ich habe mir einfach nur dicke Blasen geholt, aber er reibt sich einfach immer mehr weg. Er reibt sich irgendwann mal das Fleisch weg, auch irgendwann mal den Knochen und reibt einfach immer weiter da dran und so verlieren die ihre Gliedmassen. Wenn sie sich an der Nase kratzen, ich kratze mich kurz, es juckt, ich kratze, dann ist es vorbei. Aber wenn die irgendwas verspüren oder sich irgendwie kratzen aus Gewohnheit oder so, kratzen sie so stark oder mit irgendeinem Gegenstand, dass sie sich die Nase abkratzen. Die spüren den Schmerz nicht und verlieren so mit der Zeit ihre Gliedmassen oder stoßen sich irgendwo an, haben kein Gefühl mehr für ihren Körper und verlieren so mit der Zeit irgendwelche Gliedmassen, spüren keinen Schmerz und so werden die immer mehr verstümmelt. Es ist wirklich eklig und widerlich, aber auch traurig zugleich. Wenn man Bilder sieht von den Menschen, die sehen so traurig aus, so mitgenommen, manchen fehlen ganzen Füße. Und das ist das eine noch, das greift das Nervensystem an, du hast kein Gefühl mehr, du stumpfst ab. Weiterhin ist auch, das greift deine Blutversorgung an in den Knochen und deine Knochen schrumpfen so zusammen und deine Haut geht an den Knochen und die Knochen werden so leicht verformt und bei den Menschen sieht es dann aus, als hätten die so ein bisschen so wie so Klauen, wie von Adlern. Die Finger verkrümmen sich so etwas und die Augenhöhlen werden tiefer, man sieht viel schlechter, manche werden auch blinden fast und man kriegt so Augen, so ganz tiefe Augenhöhlen wie so ein Löwengesicht und die Zähne fallen aus. Früher hat es auch ganz stark gestunken, du hast einen Aussätzigen von weitem schon gerochen. Diese Krankheit war wirklich widerlich und die war richtig schlimm. Die war richtig, richtig schlimm und meist tödlich. Die allermeisten Menschen sind gestorben. Es war ganz, ganz selten, dass ein Leprakranker mal geheilt wurde, irgendwie überlebt hat. Mit der Zeit sind die halt gestorben. Und die Folgen davon, von dieser Krankheit, waren, dass du von der Gemeinschaft ausgeschlossen bist. Du wurdest von der Gemeinschaft ausgeschlossen, und das will ich lesen in 3. Mose 13, Vers 45. Da steht: Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll sein Bart verhüllen und ausrufen: Unrein, unrein! All die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Hier steht, die Folgen, die Konsequenzen für ihn, er muss sein Bart muss er verhüllen, weil es auch ansteckend war. Weil es ansteckend war, musste er vertrieben werden vom Dorf, als Schutz vor den anderen, weil Aussatz ansteckend ist. Es geht auf andere über und hat Auswirkungen auf andere Menschen. Er muss ausgeschlossen werden von der Gemeinschaft, von seiner Familie. Er muss an einem Ort leben, wo es einsam ist, wo er seine Trauer, seinen Schmerz tragen muss, verstoßen ist, aber nicht nur von Menschen, Nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott. Jeder, der aussätzig war, wussten die Menschen automatisch, dieser Mensch, der aussätzig ist, ist automatisch auch ein Sünder. Er hat gesündigt. Er muss ein Sünder sein. Siehst du, da läuft jemand mit Aussatz, dann ist er auch ein Sünder. Für uns heute ist es nicht so, wenn ich jetzt Fieber habe, dann sagt man nicht zu mir, Rainer, du hast Fieber gekriegt. Das ist doch offensichtlich, du hast Sünde. Aber damals war das offensichtlich. Aussatz ist offensichtlich ein Zeichen auch von Sünde. Das will ich vorlesen in 3. Mose 14, ab Vers 19. Da steht, und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den Sühnung erwirken, der von seiner Unreinheit zu reinigen ist. Danach soll er das Brandopfer schlachten. Und der Priester soll das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Und so erwirke der Priester Sühnung für ihn. Dann ist er rein. Also es bedeutet auch, wenn man aussätzig ist, ist man unrein. Ist man von der Gemeinschaft mit Gott auch ausgeschlossen. Du musst an einem einsamen Ort leben, wo du weinst, deine Trauer tragen musst und wo du schlussendlich sterben wirst. Eine furchtbare, schlimme Krankheit. Und wir sehen, in der Bibel ist äußerlich Aussatz das allerdeutlichste Bild nach außen hin für Sünde. Es ist das deutlichste Bild, wie Gott Sünde sieht. Wie ist in Gottes Augen Sünde? Wir sehen, dass in der Bergpredigt hat Jesus durch die Lehre, durch die Worte, die innerliche Sünde zum Vorschein gebracht. Was ist wirklich Sünde? Wann bist du wirklich ausgeschlossen von Gottes Reich? Und jetzt, direkt nach der Predigt, als er das gezeigt hat, kommt wirklich ein sichtbarer Sünder. Wird es äußerlich sichtbar? Wie ist in Gottes Augen Sünde? Widerlich. Es ist eklig. Und Gott stoßt so jemanden aus. Es hat schlimme Folgen für dich selber. Es stumpft dich ab. Du hast kein Gefühl mehr für Gott. Kein Gefühl mehr für das Gute, für das Heilige. Du stumpfst ab. Du schadest dir selber. Du schließt dich aus von Gott und von deinen Mitmenschen. Und Sünde hat Auswirkungen auf deine Mitmenschen, nicht nur auf dich. Sünde ist wirklich furchtbar. Sünde ist schlimm. Und Jesus führt so eine Situation herbei, in dem das gleich sichtbar wird, direkt nach der Predigt. Deswegen ist es so erstaunlich. Und sieh, da kommt ein Sünder. Und sieh, da kommt ein Aussätziger. Das ist gleichbedeutend. Das kann doch gar nicht sein. Nach so einer Predigt, der offensichtlichste Aussätzige, offensichtlichste Sünder kommt. Zur Zeit von Jesu war das so üblich, dass wenn ein Aussätziger gekommen ist und es starker Wind war, dann durfte er nicht näher als 100 Meter kommen. Wenn er näher als 100 Meter kommt, muss er gesteinigt werden. Und wenn es windstill ist, darf er nicht näher als, das steht nicht in der Bibel, das war so pharisäische Ordnung, dann durfte er nicht näher als 6 Meter kommen. Wenn er näher als 6 Meter kommt, dann muss er eigentlich überall rumrufen, unrein, unrein, jeder muss es wissen, seine Kleider zerrissen, jeder sieht es. Unrein muss er rufen. Und eigentlich müsste er gesteinigt werden nach 6 Metern. Und jetzt kommt er einfach zu Jesus. So ein Sünder. Und Jesus zeigt uns, was macht eigentlich den Menschen unrein? Es ist einfach der Aussatz, es ist was Äußerliches. In Matthäus 15, Vers 17 bis 20, da steht was. Das will ich vorlesen. Da verbindet Jesus Unreinheit mit Sünde aus dem Herzen. Ich lese ab Vers 17. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Unzucht jeglicher Sex außerhalb der Ehe, jeglicher pervertierter Sex, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Jesus sagt, was verunreinigt dich wirklich? Was dich wirklich verunreinigt, kommt aus deinem Herzen. Er macht wieder das Innerliche sichtbar. Hier in unserem, auch in der Begebenheit. So widerlich ist von Gott diese Sünde, die aus dem Herzen kommt und so schlimme Folgen hat es. Wir sehen aber, dass bei diesem Aussätzigen, bei diesem Sünder, sein Leidensdruck, seine Not so hoch war, dass er sein Leben riskiert. So viele Menschen folgen ihm und plötzlich kommt er. Und hat so großen Glauben und er wirft sich vor Jesus nieder. Er demütigt sich vor Jesus. Man wirft sich nur vor Königen nieder, vor Gott oder vor Siegern, die dann gerade ein Land erobern. Und Jesus ist alles drei. Und dieser Aussätzige, dieser Sünder kommt und wirft sich vor ihm nieder. Er demütigt sich. Und mit großem Glauben, weil seine Not so schlimm ist. Weil er sagt, ich bin hier draußen allein. Ich bin ausgestoßen. Und ich werde hier sterben. Ich brauche Hilfe. Bitte Jesus, hilf mir. Bitte Jesus, reinige mich. Ich kann mich selbst nicht reinigen. Bitte Jesus, bitte reinige mich. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Du kannst es. Ich weiß es. Ich glaube es. Du bist der König. Ich glaube dir, dass du mich reinigen kannst. Bitte reinige mich. Und wir sehen, dass Jesus da steht und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Im Markus 1, da wird auch davon berichtet, dass Jesus innerlich bewegt ist. Er sieht ihn und denkt, boah, der hat so eine große Not. Der riskiert sein Leben, er will gereinigt werden. Und er demütigt sich und Jesus innerlich bewegt und rührt ihn an. Wir sehen in der anderen Geschichte, da spricht nur Jesus nur ein Wort, er müsste ihn gar nicht berühren. Aber warum berührt Jesus ihn? Er könnte doch auch einfach sagen, du bist gereinigt. Aber warum berührt Jesus ihn? Weil dieser Mann der Unberührbare war. Er war unberührbar. Er wurde wahrscheinlich schon jahrelang nicht mehr berührt. In Markus heißt es auch, er ist schon voll Aussatzes gewesen. Es war schon alles voll. Er war wahrscheinlich schon jahrelang unterwegs, jahrelang hat ihn niemand berührt. Und wenn Jesus uns reinigt, auch von der Sünde, dann macht er das mit voller Mitgefühl. Macht er das einfühlsam, voller Liebe und berührt diesen Mann, der schon jahrelang nicht berührt wurde. Er wusste ganz genau, eigentlich, wenn mich jemand berührt, ist er unrein. Ich darf niemand berühren. Ich muss es vor mich ausrufen. So ein schreckliches Leben. Ich bin unrein. Niemand darf mich berühren. Und jetzt kommt Jesus und berührt mich. Jesus, wie kannst du das tun? Eigentlich müsstest du jetzt unrein sein. Du darfst mich nicht berühren. Berühr mich nicht. Und Jesus berührt ihn trotzdem. Und wir sehen auch, Jesus wurde auch unrein, aber nicht da, sondern am Kreuz hat er seine Unreinheit getragen. Wurde Jesus verstoßen, wurde Jesus allein gelassen, müsste Jesus sterben, damit dieser Mann leben kann, damit dieser Mann wieder in die Gemeinschaft zu Gott kommen kann, hat Jesus seine Unreinheit, indem er ihn berührt hat, getragen. Und wir sehen, Jesus hat Macht. Jesus kann reinigen. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass Jesus, wenn er reinigt, voller Liebe reinigt. Voller Liebe das Innerliche reinigt. Und es geht hier grundsätzlich, Jesus auch, wie er in Matthäus 15 sagt, um die Reinigung des Herzens. Nicht jedem ist auf der Erde Heilung im körperlichen Sinne gegeben. Es macht Jesus auch, aber hauptsächlich geht es Jesus um das Innerliche zu reinigen. Und selbst wenn Jesus das Äußerliche nicht reinigt, ich vertraue ihm. Ich weiß, wenn der so voller Liebe mich so sieht und Macht hat, mich zu reinigen und mich von Herzen liebt und es dennoch nicht tut, ich kann nicht daran zweifeln, dass er mich irgendwie nicht liebt oder mir irgendwas Schlechtes tut. Ich kann einfach nicht. Ich weiß, Jesus ist für mich. Und wenn er es dennoch nicht macht, obwohl er es kann und obwohl er mich liebt, hat er seinen Grund dafür. Ich möchte noch eine Stelle aus 2. Könige 5, Vers 7 vorlesen. Da geht es darum, dass eine Person auch Aussatz hatte. Und wir lesen davor, wie Aussatz damals gesehen wurde, wie schlimm das auch für die Menschen damals war. In Vers 7, 2. Könige 5, Vers 7. Da sagt der König von Israel, und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Da sehen wir, da war einer krank, ein Armer, hat einen Brief geschickt, dass er geheilt werden will von Aussatz. Und der König sagt, ja, bin ich Gott oder was? Dass ich den vom Aussatz heile? Das kann ich doch gar nicht. Das kann doch nur Gott machen. Seht ihr, der will Streit mit mir anfangen. Das war so offensichtlich, wenn jemand sagt, ich will von Aussatz geheilt werden. Du kannst nicht von Aussatz geheilt werden. Niemand kann dich von Aussatz heilen. Niemand kann dich reinigen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Niemand kann diesen Mensch reinigen. Er muss eigentlich sterben. Und deswegen will ich auch dir heute sagen, egal was für ein hoffnungsloser Fall du bist, wo du denkst, ich bin aber so unrein, Jesus kann mich nicht reinigen. Da ist so ein Unglaube, so ein hartes Herz in mir, ich kann Jesus nicht vertrauen. Ich sage dir, ja, das stimmt, du nicht. Aber Jesus kann dich reinigen. Für Jesus ist nichts unmöglich. Er hat Vollmacht zu reinigen. Jesus reinigt auch dich. Jesus hat ein Versprechen gegeben. In 1. Johannes 1, Vers 7, da sagt er, da steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt kommt das Versprechen aus der Bibel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ob du kein Christ bist oder schon Christ bist, wenn du deine Sünden bekennst, Jesus reinigt dich. Wenn du kein Christ bist, dass du sein Kind wirst, und wenn du Christ bist, dir ist vergeben, du bist gereinigt, aber uns müssen immer wieder die Füße sozusagen gereinigt werden. Doch Jesus reinigt dich, er entfernt die Unreinheit aus deinem Herzen. Wenn du auch noch so schwer kämpfst mit irgendeiner Sünde, mit irgendeiner Schwäche, doch Jesus kann. Jesus kann reinigen. Jesus kann den hoffnungslosen Fall reinigen. Denn es gibt Hoffnung, und diese Hoffnung für den Hoffnungslosen heißt Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Wir haben hier jetzt allgemein gesehen, dass Jesus reinigen kann. Und im nächsten Text sehen wir, woher kommt dieser große Glaube? Woher kommt dieses große Vertrauen? Ich will nicht nur sagen, ja okay, wenn wir dieses große Vertrauen haben, dann ist es so. Nein, ich will konkret was geben. Ich will konkret Jesus vorstellen. Jesus konkret einen Grund geben, ihn vorstellen, dass man einen Grund zum Vertrauen hat, dass man ihn erkennt, wer er ist. Nicht nur darüber reden. Und wir sehen in dem nächsten Text, dass ein Hauptmann, ein heidnischer Mann, kein Israelit, ist ein Heide, eigentlich ausgeschlossen aus Israel, hat keinen Anteil daran, aber dieser Mann ist demütig, genauso wie der davor. Davor wirft er sich nieder und dieser kommt jetzt her und sagt sogar, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Ich bin gar nicht würdig. Ich bin nicht würdig, dass du in einem Raum mit mir zusammen stehst, Jesus. Und die fordern gar nichts von Jesus, sondern er sagt, auch der davor sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und überlässt alles Gottes Willen, alles Jesu Willen. Der fordert nicht, der sagt, warum hast du den geheilt und mich nicht? Warum hast du da voll viele Leute gereinigt und mich nicht? Er demütigt sich und sagt, so einen großen König fordere ich nicht. So einen großen König bitte ich. Und ich überlasse, der Glaube überlässt alles Jesus und überlässt, dass Jesus reinigt, dass er reinigt und dass auch er zur passenden Zeit reinigt. Nicht nach meiner Zeit, nicht wann ich will, sondern wann er will. So auch dieser Mann demütigt sich und wir sehen, dass er einen großen Glauben hat, so einen großen Glauben, dass Jesus sich sogar wundert. Und meine Frage ist, woher kommt dieser große Glauben? Und dieser große Glaube, die Antwort sehen wir in Vers 9. In Matthäus 8, Vers 9, da steht, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen kommen und er kommt und zu meinem Knecht tu dies und er tut es. Er sagt, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Er begründet es. Denn auch ich, sag nur ein Wort. Warum? Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Warum hat er so ein großes Vertrauen? Weil er unter Befehlsgewalt ist, weil er ein Soldat ist, weil er Militär ist. Er ist unter einer Königsherrschaft. Er weiß ganz genau, ich habe Befehlsgewalt, ich habe Vollmacht. Das bedeutet, ich habe zu einem das Recht, Befehle zu geben. Wenn ich zu meinem Knecht sage, zu einem Soldaten, wenn ich sage, mach das, dann muss der das machen. Ich habe das Recht dazu. Wenn mein Knecht zu mir sagt, hey, geh mal hin und was weiß ich, putze meine Wohnung oder so, dann werde ich zu meinem Knecht sagen, was sagst du mir da? Du hast kein Recht mehr, irgendwas zu befehlen. Du bist mein Knecht. Du bist unter mir. Du kannst mir doch keinen Befehl geben. Der versteht, Jesus hat erstens das Recht, was zu sagen, und er hat auch die Macht, er hat die Fähigkeit, die Kraft, seinen Befehl durchzusetzen. Wenn ich zu meinem Knecht sage, ja, bring mir Wasser, und er sagt, boah, ich habe schon den ganzen Tag Wasser geschleppt oder auf dem Feld gearbeitet, jetzt will ich nicht Wasser bringen. Und was soll ich dann sagen? Ja, ich würde das echt gern, dass du das machst, aber wenn du nicht willst, ja, dann halt nicht. Was soll ich machen? Ich bin ja nicht stärker als du. Doch, ich habe Macht. Ich kann ihn befehlen, ich kann meinen Willen durchsetzen. Doch, ich kann das durchsetzen, falls er das nicht will. So ist es eben. Oder als Soldat, doch, du musst kämpfen. Du kannst nicht einfach weggehen und sagen, das ist mir jetzt zu gefährlich. Wenn der Befehl kam, musst du es machen. Und der Befehlshaber hat auch die Macht, das durchzusetzen. Und diese Macht, wir schauen uns gleich einen Psalm an und danach eine Stelle aus Jesaja, dass wir bei Jesus selbst seine Macht sehen. Denn diese Macht, diese Befehlsgewalt, die Jesus hat, die hängt damit zusammen mit Vers 11 und Vers 12, dass er sagt, ich lese mal nochmal vor in Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Ost und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reichs werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wir sehen, Jesus ist ein König und er sagt, schau mal, die Leute von Ost und Westen, die gar nichts hier mit meinem Reich zu tun hatten, die werden kommen. Die werden mit mir in meinem Reich, mit Abraham, Isaak, Jakob zu Tisch liegen. Ich werde ganz vielen Leuten gnädig sein. Ich werde Sündern gnädig sein. Die werden an mich glauben. Die haben großen Glauben. Die werden mit mir große Freude haben. Die werden mit mir an meinem Reich, an meinem Tisch sitzen. Und aber die anderen, die eigentlich Söhne des Reiches sind, die werden hinausgeworfen. Wir sehen, Jesus, seine Macht lädt Menschen ein. Er hat die Fähigkeit, Menschen in sein Reich zu bringen. Aber er hat doch das Recht und die Fähigkeit, Menschen aus seinem Reich auszustoßen. Nämlich die, die nicht glauben, die Sünder. Und ist an einem Ort, wo sie alleine sind, wo sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Und jetzt schauen wir mal Psalm an, Psalm 112. Gehen wir in Psalm 112 und sehen dort das Gleiche. Psalm 112, Vers 9 und 10. Warum knirschen die mit den Zähnen? Warum ist es ein Ort, wo die mit den Zähnen knirschen? Warum, wenn ich vom Gottesreich ausgestoßen bin, warum weine ich da? Warum knirsche ich mit den Zähnen? Warum knirscht man mit den Zähnen? Wann macht man? Dann knirscht man mit den Zähnen. Es steht dann in Vers 10, ich lese ab Vers 9. Also Gott, er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf in Ehre. Da sehen wir, Gott streut aus, er gibt den Armen. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig und gleichzeitig ist er gerecht. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn, seine Königsherrschaft ragt auf in Ehre. Wir sehen diese Seite und dann die andere Seite in Vers 10. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren. Der Gottlose sieht die Gnade Gottes. Oh, du bist armen Sündern gnädig. Und er kann es nicht ertragen. Und gleichzeitig kann er nicht ertragen, dass Gott gerecht ist. Dass Gott als König regiert und mich jetzt ausgestoßen hat als Ungerechten. Dann fängt man an, aus Wut mit den Zähnen zu knirschen und sagen, ich hasse ihn. Jetzt bin ich nicht, ich bin aus seinem Reich ausgestoßen. Ich habe keinen Anteil dran. Ich kann nicht mehr machen, was ich will. Oh, ich bin so wütend auf ihn. Und dann anderen ist er noch gnädig. Das sind Menschen, die voller Wut sind. Und die Jesus deshalb auch aus seinem Reich ausstößt, weil er das Recht dazu hat und die Macht. Und jetzt will ich eine Stelle vorlesen, die zu Beginn krass für uns ist und uns auch schockiert, aber an der sehen wir Gottes Macht. Wir sehen Gottes Macht und im Endeffekt wird es uns tiefen Trost und großen, tiefen, reichen Glauben geben. Ich lese eine Stelle aus Jesaja 63. Mit mit dem Ziel, Jesus als König zu erkennen und ihm zu vertrauen, ihn anzubeten für den, der er ist. Aus Jesaja 63, da muss ich erklären, was ein Kältetreter ist. Das kommt hier jetzt nämlich vor. Ein Kältetreter, das ist, da gibt es so eine, das ist eine Person, die nach der Weinernte die ganzen Weintrauben sammelt, und dann gibt es so ein Loch in der Erde, meistens aus Stein oder auch aus Holz, und dann schmeißt man die ganzen Trauben da rein und dann tretet man die Trauben und geht eine barfüßig rein, mit sauberen Füßen natürlich, und tritt die Weintrauben halt und presst so den ganzen Saft raus, und das macht man zur Gewinnung von Wein. Und da geht es jetzt um einen Kältetreter. Das ist das Bild dafür. Jesaja 63, Abvers 1. Wer ist der, der von Edom kommt, von Bozra, in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz ein Herz sieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältetreters? Es geht um Gott. Ich habe die Kälte allein getreten, und vor den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Da hat mein Arm mir geholfen, und mein Grimm, der hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung. Und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Das ist ein echt heftiger Text, wo Gott sich in seinem Wort offenbart, wie er ist. Er sagt, ich bin derjenige, der stolz ein Herz sieht in der Fülle meiner Kraft. Ich bin aber auch der, der in Gerechtigkeit redet. Das, was ich gerade eben mache, ist nicht ungerecht. Ich bin nicht einfach so jähzornig und zerquetsche alle Leute. Was ich mache, ist gerecht. Ich bin gerecht und ich bin mächtig zu retten. Und dann sehen wir, dass wenn er richtet, wenn er seinen Zorn ausschüttet, dann gibt es niemanden, der ihn daran hindern kann. Es gibt keine einzige Person, der das Recht hat, uns zu sagen, Gott macht es nicht, das darfst du nicht tun. Und es gibt auch keine einzige Person, die Gott daran wehrt. Wenn Gott sein Gericht ausführt, gibt es niemanden, der Gott wehren kann. Keine einzige Person. Wir sehen, dass Gott Vollmacht hat. Und wenn man so das Alte Testament liest, das ist einer der sehr krassen Stellen, aber davon gibt es mehrere. Davon gibt es viele Stellen im Alten Testament. Dann denkt man mal vielleicht so, ja, das Alte Testament ist echt heftig. Und dann kommt Jesus, die Gnade und Wahrheit, die Liebe. Und es stimmt auch. Jesus ist Gnade und Wahrheit und Liebe, wie wir gesehen haben. Aber wir schauen uns einen Text an in Offenbarung 19, um zu verstehen, wer ist diese Person, der die Kälte tritt. In Offenbarung Kapitel 19, Abvers 11. Wer ist der, der die Kälte tritt? Wer ist der, in seinem Zorn die Völker zertritt und niemand wehrt ihm? Offenbarung 19, Abvers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wieder in Gerechtigkeit, wie davor. Ich richte in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Jesus, das Wort Gottes. Jesus ist derjenige, der mit einem in Blut getauchten Gewand bekleidet ist und die Völker niedertritt in seinem Zorn. Wir sind weiter. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälter, des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Wir sehen, es ist Jesus, der die Kälte Gottes tritt, den Wein, voll von seinem Zorn. Und er ist der König der Könige, niemand kann ihm wehren. Das ist unser Jesus. Er hat Vollmacht. Und wenn wir das so lesen, ist es furchtbar. Man erschrickt davor. Aber das ist die biblische Botschaft. Das ist die biblische Botschaft, dass Gott rettet. Es ist die ganze Botschaft. Gott rettet. Ja, von was rettet er denn? Ja, von seinem Zorn, vor ihm selbst. Gott will uns retten. Jesus ist ein Rettergott und er hat auch Vollmacht zu retten. Und wir lesen diesen Text voll dem Zorn und es ist so schrecklich, dass man es kaum lesen will. Allein wenn ich das vorlese, dann klingt es schon irgendwie so, boah, jetzt hast du irgendwie so zu eine heftige Stelle irgendwie vorgelesen. Boah, wie konntest du diese Stelle vorlesen jetzt? Wir trauen uns kaum, das zu lesen. Und wenn wir dann schauen, wer unser Jesus ist, er ist nicht nur derjenige, der richtet, sondern er ist derjenige, der selbst gerichtet wurde. Wir wollen es kaum lesen und Jesus hat sich diesem Zorn gestellt. Er hat seinen Thron verlassen und gesagt: Ich gebe mein Leben für euch. Ich nehme deine Unreinheit, deine Verlassenheit auf mich. Ich trinke den Wein Gottes mit seinem Zorn. Im Garten Gethsemane hat er gesagt: Bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Ja, welchen Kelch? Den Kelch mit dem Zorn Gottes, den er getrunken hat für mich und für dich. Jesus sein Blut. Jesus wurde zertreten von Gott. Sein Blut lief zur Erde, dass mein Blut nicht zur Erde laufen muss. Und mit Jesus, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der glaubt, was, Jesus, so bist du. Das hat mir eigentlich auf mich gewartet und du hast dich dem gestellt. Ich hatte Angst davor, ich wollte fliehen, ich will Rettung. Ich habe das begriffen, wie schrecklich das ist und was auf mich wartet. Ich wollte Rettung, ich bin davor geflohen. Und du hast dich dem gestellt. Du hast dich dem gestellt. Und wenn das die Seele begreift, dann fängt die Seele an, Jesus zu lieben. Aber Jesus, du hast mich gerettet. Jesus kann reinigen. Dein Blut ist für mich geflossen. Und dieses Evangelium ist nicht einfach nur für die Leute, die noch nie davon was gehört haben, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes, auch für Gläubige. Das ist die Kraft. Und mit der gleichen Autorität, wo Jesus richtet und niemand wehrt, mit der gleichen Autorität reinigt auch Jesus. Er spricht ein Wort und es geschieht. Hier haben wir sein Wort, indem wir das heute lesen. Jesus spricht durch sein Wort, hier haben wir sein Wort. Er spricht und es geschieht. Und so sicher er richtet, spricht und es geschieht, so sicher reinigt er auch. Wenn Jesus dich reinigt, spielt es keine Rolle, wie unrein du bist. Es spielt keine Rolle, welche Sünde du in deinem Leben hast, mit welcher du kämpfst, oder ob du keinen Unglauben hast. Jesus reinigt deinen Unglauben und Jesus reinigt deine Sünde, so gewiss wie er richtet. Und wenn wir uns diesem Gericht, dieser Macht nicht stellen und nicht bewusst sind, dringen wir nicht durch zu dieser großen Liebe Gottes, die er zu uns hat, und zu dieser großen Sicherheit. Dieser Jesus kann mich reinigen. Matthäus 8, Vers 13 hieß es da noch, in Vers 12, da sagt er: Dir geschehe, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich lese es nochmal vor. Da heißt es: Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. So geschieht auch heute uns, wie wir glauben. Doch jedem geschieht nach seinem Glauben. Wenn du das glaubst, dann gilt der Zorn Gottes dir nicht mehr. Gottes Zorn gilt dir nicht mehr. Du bist mit Jesus am Kreuz gestorben. Du bist mitgestorben. Du hast ein neues Leben. Dieser Gott mit seiner Macht ist für dich. Dieser Jesus mit Vollmacht. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Gott ist für dich. Kein Zorn für dich. Kein Grimm. Aber wenn man ihn ablehnt, dann will ich auch genauso deutlich sagen, weil es auch Jesus seine Botschaft war: Irre dich nicht, mein Freund. Du wirst nicht vom Zorn Gottes entkommen. Wenn Gottes Reich kommt, wenn er das ausführt auf Erden, es ist schon da, aber wenn er das dann ausführt, dann bist du entweder dann komplett drin oder du wirst ausgestoßen. Zwischendrin gibt es nichts. Deswegen lass dich warnen heute und auch locken. Jesus ist ein guter König, aber er richtet auch. In Johannes 3, Vers 36, da sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ich will auch sagen, dass das bleibt. Deswegen will ich einladen und sagen, doch, glaube an diesen Herrn. Auch heute schon als Christ. Jesus kann dich reinigen. Jesus kann wirklich. Er hat Vollmacht. Ihm ist gegeben alle Macht. Er ist ein großer, mächtiger König. Und ich will auch sagen, nicht nur einladen, ich will auch gebieten. Hier in Apostelgeschichte 17, Vers 30, da heißt es, jetzt willst du mich ein, muss ich aufschlagen. Na, nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er nun allen, dass sie überall Buße tun sollen. Gott gebietet allen, weil Gott ein König ist. Tut Buße. Tut Buße. Amen.